Drei, zwei, eins. Einen wunderschönen Tag, liebe politikinteressierte Darmstädter. Die Kommunalwahl steht vor der Tür und ich habe heute einige wunderschöne Gäste hier zu Gast, sehr nette Gäste, und zwar von Uffbasse. Sechs Kandidaten. Ich darf die am Anfang erstmal vorstellen, bevor wir direkt ins Gespräch einsteigen und ein bisschen mehr darüber erfahren, was denn so die Ziele von Uffbasse für die diesjährige Wahl sind. Da haben wir natürlich einmal die Frontfrau seit vielen Jahren auf Platz Nummer 1. Klingt so ein bisschen wie ein Sportreporter gerade. Da haben wir Kerstin Lau, meine Damen und Herren. Dann haben wir den Herrn Marco Duric auf Listenplatz Nummer 4. Dann haben wir einen Platz über ihm auf Listenplatz Nummer 3. Begrüße ich den Sebastian. Außerdem haben wir den Timo, der ist Listenplatz Nummer 8. Wir haben den Carsten mit Listenplatz Nummer 7 und frisch zu Uffbasse dazu gestoßen. Und ich glaube, großartige Chancen tatsächlich auch in die Stafo gewählt zu werden. Unser Aurörchen, Aurora de Mehl, einigen wenigen auch bekannt unter Jochen Werner, tritt an auf Listenplatz Nummer 23. Und Uffbasse hat mich gebeten, ein bisschen Fragen zu stellen. Ich bin tatsächlich auch jemand, der sich zwar politisch informiert, aber jetzt auch nicht so ins Detail einsteigt. Und ich denke, das geht vielen Leuten so. Und darum werden wir heute ein bisschen was über Uffbasse erfahren. Wir fangen direkt an. Was ist Uffbasse überhaupt? Ja, ich habe mit meinem Vater gesprochen, der ist 81. Der sagt, ach, ich weiß gar nicht, was ich wählen soll dieses Jahr. Rote, Grüne, na, ist alles nix. Da habe ich gesagt, kennst du Uffbasse? Sagt der, Uffbasse habe ich schon nie von gehört. Was ist denn das für eine Partei? Und da geht es ja, glaube ich, auch schon los. Denn Uffbasse ist ja gar keine Partei. Was seid ihr denn? Und ihr wollt, glaube ich, auch gar keine richtige Partei sein, oder?
Ja, hallo, ich bin die Kerstin Lau. Ich bin Fraktionsvorsitzende und Mitbegründerin von Uffbasse und schon ein paar Jährchen dabei. Wir sind eine Wählervereinigung. Wir haben 1993 sind wir das erste Mal aktiv geworden bei der Oberbürgermeisterwahl. Da haben wir den Kandidaten Jörg Dillmann gestellt. Unter dem Motto, es kann nur einen geben, genau, Uffbasse Dillmann wähle. Und als sich dann die hessische Gemeindeordnung geändert hat, 2000, da ist die 5%-Hürde weggefallen. Da haben wir gesagt als Freundeskreis, wir wollen nicht immer nur über die Politik meckern, sondern selbst aktiv werden, und haben dann Uffbasse gegründet. Und das heißt, uns gibt es seit 20 Jahren. Wir sind immer noch nur lokal ansässig, was ich auch einen Vorteil finde. Also wenn man sich bei Uffbasse betätigt oder engagiert, da sind keine Karriereabsichten mit verbunden oder sowas, sondern es ist wirklich ein bürgerschaftliches Engagement für Darmstadt, für die Menschen, die in Darmstadt leben, weil uns die Stadt am Herzen liegt. Und wir haben zwei wichtige Grundprinzipien, die uns von anderen Fraktionen unterscheiden. Das eine ist, dass wir keinen Fraktionszwang haben, was jetzt nicht bedeutet, dass wir kreuz und quer durcheinander abstimmen. Wir versuchen schon, Konsens zu finden, aber wir glauben trotzdem dran, dass jeder Parlamentarier seinem Gewissen verpflichtet ist und man sich einfach auch in einzelnen Fragen mal unterscheiden kann. Und das andere ist, dass wir nicht so sehr darauf abzielen, in eine Koalition zu gehen, sondern eher, wir wollen wechselnde Mehrheiten, weil dann die Demokratie lebendig wird.
Ist ja auf kommunaler Ebene eigentlich auch ein ganz, ganz guter Weg. Und solche Wählergemeinschaften, gerade solche lokalen, finde ich persönlich immer unheimlich wichtig, denn da hängt eben dieser ganze große Wasserkopf an Parteienorganisationen nicht mit dran, ja, und auch dieses Karrierestreben, was mir selbst, also ihr seid direkt an der Basis und kümmert euch eigentlich so direkt um die Themen, die die Stadt betreffen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war das ja damals eher so ein Spaß, oder? Mit dem Jörg. Also ihr wart quasi die Vorläufer der Partei, die es ja jetzt gibt, die das Ganze so ein bisschen satirisch angehen, diesen Politikgedanken, die jetzt aber auch langsam ja so in die Richtung gehen, naja, immer nur irgendwie sich drüber lustig machen, bringt auch nichts. Wenn, sollten wir schon mal was verändern. Und den Schritt habt ihr ja schon geschafft, oder?
Ja, absolut. Wobei wir auch weiterhin noch den Spaß und die Ironie in die Politik einbringen wollen. Aber ja, wir sind ja entstanden aus so einer Punker-Clique. Und wir waren natürlich schon auch ganz schön rebellisch und sind es auch immer noch. Aber wir sind auch bereit, Verantwortung zu übernehmen. Also wir nehmen das auch ernst. Ja, wir beschäftigen uns mit den Themen. Uns liegt Darmstadt wirklich am Herzen und die Menschen, die hier leben. Und es ist die Stadt, in der wir ja selbst auch leben mit unseren Familien und Freunden und allem. Und deswegen, es ist schon auch eine ernste Geschichte geworden. Also es ist nicht so, dass wir uns treffen, um uns zu betrinken oder so. Wir trinken schon auch zusammen und haben Spaß, aber vorher machen wir ganz viel Politik miteinander.
Ja, und den Spaß habt ihr euch erhalten. Das sieht man wieder an eurem neuen Wahlplakat, was dieses Mal leider ein bisschen später an den Start geht, wie die der anderen Parteien, was ich sehr schade finde. Ihr habt euch ja schon ein paar heiße Themen ausgesucht. Ich glaube, der Herr der Ringe war schon mal dabei, Kill Bill war dabei. Und dieses Jahr, und jetzt steigen wir direkt in die metaphysische Frage ein, dieses Mal seid ihr im Wunderland gelandet. Alice im Wunderland ist das Thema. Wie seid ihr darauf gekommen? Hat das irgendwie einen Bezug zur momentanen Lage in unserer Stadt? Oder ist es einfach nur, weil es ein schönes Bild auf dem Plakat ist?
Beides. Also wir suchen natürlich immer nach Filmen, die möglichst bekannt sind und wo man viele Spitzenkandidaten auf dem Hauptplakat unterbringen kann, weil ja keiner von uns so auf dem Ego-Trip ist. Aber der Film hat auch einen Bezug zur Zeit. Also bei vielen Themen, also die Alice läuft ja immer der Zeit hinterher und bei vielen Themen läuft uns ja auch die Zeit davon, siehe Klimaschutz, ja, oder auch die Frage der sozialen Gerechtigkeit, wo die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Wir haben noch so eine Parallele, dass wir uns auch immer noch als Außenseiter im politischen System sehen. Die Alice ist ja auch eine Außenseiterin. Aber wir sind auch bereit, Verantwortung zu nehmen und uns ernsthaft einzubringen, wie die Alice ja auch in diesem fremden Wunderland, wo sie dann ja auch was bewegt. Und vor allen Dingen ist Alice aber auch wirklich ein wunderschöner Film über Freundschaft. Und Freundschaft ist bei uns auch immer noch das bestimmende Element.
Jetzt ist natürlich die große Frage, wer in unserer schönen Stadt ist denn dann die böse Königin, die immer Kopf ab ruft? Ist jemand aus den vorderen Reihen der Stadtpolitik, eurer Meinung nach?
Hallo, ich bin Carsten Buchholz und ganz neu dabei. Mir ist da natürlich sofort die AfD eingefallen, die ja so Ansätze hat. Da muss ich spontan dran denken.
Da hast du recht, das passt sehr, sehr, sehr gut. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas, was ihr über euch erzählen möchtet, bevor wir so ein bisschen in die Themen eures diesjährigen Wahlprogramms einsteigen?
Ja, hallo, ich bin der Jochen Werner oder auch die Aurora de Mehl. Ich meine, ich bin ja jetzt ganz frisch dazugestoßen, weil ich auch gesagt habe, immer nur über Politik irgendwie meckern und selber sich nicht engagieren, geht eigentlich nicht. Und habe dann die Menschen angesprochen und habe mir das dann auch angeguckt, ganz genau. Und finde es wirklich sehr schön, dass das so eine, wie auch in diesen ganzen Treffen, wie achtsam damit umgegangen wird. Also wo keiner irgendwie so ein Profilneurotiker ist und da meint, er muss da jetzt irgendwie da vorherrschende Meinungen irgendwie produzieren, sondern das wird immer alles gemeinsam sehr intensiv besprochen und dann kommt auch irgendwie was Gutes bei raus. Und wie gesagt, als Neuzugang finde ich es halt, bin ja schon lange ein Fan von Ufbuzzer. Das gefällt mir immer gut, dass das so immer auch die richtigen Fragen gestellt werden. Ne? So die anderen Parteien, das wird alles immer so ein bisschen und Ufbuzzer fragt aber dann auch immer noch mal nach, wie ist das und das gelaufen und warum. Und das finde ich sehr wichtig und deswegen bin ich dabei. Ja? Und finde das halt gut, dass das so dieser Geist in dieser Gruppe einfach ein sehr sympathischer und sehr liebevoller halt auch ist, was ich ganz wichtig finde.
Ja.
Hallo, mein Name ist Margot Doric. Ja, und was ich halt total toll finde bei Ufbuzzer, wenn es wirklich um Themen geht, die werden wirklich auf der Sachebene miteinander besprochen. Man ist sich danach auch wieder gut, wenn man so ein bisschen gestritten hat. Also wichtig ist natürlich, dass man einen Konsens, maximal vielleicht aber auch mal einen Kompromiss finden kann.
Das ist sehr, sehr wichtig, ja. Und vor allen Dingen, was Aurelchen angesprochen hat, dass da so ein kleines Regulativ mit in der Stafo sitzt, das eben so ein bisschen den Finger in die Wunde legt und öfter mal nachfragt. Und dann fangen wir jetzt auch gleich an mit einem eurer Hauptthemen. Eigentlich das zentrale Thema, denke ich, von Ufbuzzer ist ja, dass es jedem in unserer Stadt gut gehen soll. Ja? Egal, ob der Mensch queer ist, ob er aus einem anderen Land kommt, ob er alt ist, ob er jung ist, ob er vielleicht eine Behinderung hat. Das ist euch eigentlich das Allerwichtigste, oder? Stimmt das?
Ja, wir haben einfach eine inklusive Grundhaltung. Wir wollen eine Stadt für alle. Das ist uns total wichtig.
Und was denkt ihr, wo liegen da noch die größten Dinge im Argen bei uns in Darmstadt?
Ich bin der Timo Schreiner und ich bin auf Listenplatz 8. Naja, im Idealfall haben wir irgendwann eine Stadt, in der man den Namen integrativen Kindergarten gar nicht mehr braucht, weil einfach klar ist, dass alle herzlich willkommen sind, völlig wurscht, was für eine Hautfarbe, was für Religion, was die sonst auch haben, weil alle sind anders und alle sind trotzdem gleich. Und irgendwann haben wir eine Stadtgesellschaft, in der einfach alle entsprechend willkommen sind. Und dann muss man am Beispiel der Schule Kinder individuell fördern. Und das kann man natürlich trotzdem gemeinsam machen. Das ist, sind wir felsenfest von überzeugt, dass das kein Widerspruch ist, sondern dass das zum Teil ja auch schon gelebt wird. Und da, wo es noch nicht gelebt wird, ist es eine wunderbare Utopie, die wir umsetzen wollen.
Das ist eine sehr, sehr schöne Utopie, da hast du recht, ja.
Was mir vor allem am Herzen liegt, ist, dass es einfach viele Kinder und Jugendliche gibt, die aufgrund der Umstände, unter denen sie aufwachsen, ihre Chancen für die Zukunft verlieren und da einfach ein Problem haben, später in der Wissensgesellschaft dann zurechtzukommen. Und kann man eben in der Stadt viel tun dafür.
Ja, da vermischen sich ja so zwei Hauptpunkte eures Wahlprogramms. Ne, da haben wir einmal dieses, jeder soll gleich sein und Inklusion und so weiter. Und dann natürlich Bildung. Ja, denn das hängt natürlich sehr zusammen. Alle wissen, Kinder, die aus Migrationshaushalten kommen, haben leider immer noch viel, viel schlechtere Chancen. Es gibt leider, gerade was die technische Ausstattung angeht und natürlich auch, was die Betreuung der Kinder zu Hause angeht, dass ihnen mal jemand helfen kann, jemand über die Schulter gucken kann, eklatante Unterschiede, die natürlich gerade jetzt in der Pandemie zutage treten. Da wollt ihr auch ganz, ganz viel ändern. Also ich glaube, es geht um die Ausstattung und es geht vor allen Dingen um die Schulsozialarbeit, denn das ist wohl was, was man ja auf Städteebene regeln kann.
Also zur Schulsozialarbeit kann ich sagen, dass es tatsächlich so ist aus meiner Sicht und meiner Erfahrung, dass es da wirklich noch Bedarf gibt. Einige Schulen haben da ab und zu mal auch tatsächlich eine Halbtagsstelle oder eine ganze Stelle, aber das ist noch viel zu wenig. Auf die Schüleranzahl, die dann da gegenübersteht, muss man tatsächlich was tun, weil es gibt viele Schüler, gerade aus den geflüchteten Ländern, die brauchen unfassbar viel Zuneigung, unter anderem auch, und aber auch, dass die tatsächlich Hilfe bekommen beim Amt, dass die Hilfe bekommen, Eltern, Amt, Schule, und dass das dann einfach mit einer Person oder einer halben Person einfach nicht getan ist. Da müssen mehr integriert werden, und das ist ja auch das, was wir im Wahlprogramm niedergeschrieben haben, dass wir uns dafür einsetzen und dass das dann auch peu à peu am besten sofort und zügig durchgesetzt und umgesetzt wird.
Also ich denke auch gerade logischerweise die Kinder aus geflüchteten Familien und natürlich jetzt diese Mehrbelastung in der Pandemie mit Homeschooling und so weiter, wenn die Kinder wieder in die Schule kommen, da braucht es auf jeden Fall mehr Betreuung. Ich kenne das aus der Grundschule meiner Tochter, da waren dann Eltern oder auch Großeltern, die haben mit den Kindern auf dem Gang Lesetraining gemacht, weil sie eben weil im normalen Unterricht dafür keine Zeit war und so weiter. Also es wird da, glaube ich, schon viel gemacht, aber viel auf privater Ebene. Und das können eben auch nicht alle Leute leisten. Also da, denke ich, ist auf jeden Fall Handlungsbedarf. Und da seid ihr bestimmt die Richtigen, um das anzusprechen und durchzudrücken. Dann würde ich sagen, kommen wir zum großen Thema Umwelt. Was ja bei uns in der Stadt hängt, das ja immer extrem zusammen, Umwelt und Verkehr. Es haben sich zwei sehr verhärtete Lager gebildet, wie ich immer so finde. Es gibt einmal diese Hardcore-Autofahrer-Geschichte und dann gibt es natürlich die Leute, die am liebsten bei Sturm, Wind und Wetter mit dem Lastenfahrrad unterwegs sind. Ich denke ja persönlich, so ein gesunder Mittelweg, das wäre das Richtige. Was sind eure Hauptumweltabsichten? Also was ist euch am allerwichtigsten hier bei uns in der Stadt?
Hallo, ich bin der Sebastian Schmidt, bin seit 13 Jahren oder so bei UFBASE und bin jetzt auch Stadtverordneter und bin auf Listenplatz 3. Ja, also beim Thema Umwelt muss man sehen, wenn man quasi den Klimawandel abmildern will, vielleicht sogar, also aufhalten geht, denke ich mal, nicht mehr, der Zug ist abgefahren. Aber wenn man die Auswirkungen abmildern will, dann ist eben Umweltschutz eines der zentralen Punkte. Und das umfasst unter anderem den Verkehr, aber eben auch ganz viele Bereiche, wo die Stadt eben auch Handlungsfelder hat, sei es jetzt beim Bauen, bei der Stadtplanung, dass ich vielleicht auch gucke, dass eben, sag mal, statt der kurzen Wege, dass die Leute gar nicht erst so viel Mobilität brauchen, weil im Grunde die Versorgung im Viertel vorhanden ist. Genau, ansonsten bei den Gebäuden eben, sei es die Isolierung oder wie auch immer, also das Energiesparen, Energieeffizienz zum einen, aber auch zum anderen kann man mit Häusern eben auch aktiv das Klima mitgestalten, indem man die begrünt. Und so ist Umwelt eigentlich so ein Thema, was ja fast die komplette städtische Politik auch betrifft. Und das ist am Ende auch irgendwo eine soziale Frage. Wenn ich zum Beispiel behaupte, ich möchte den kompletten Bauverein jetzt CO2-neutral gestalten und der seinen ganzen Bestand umbauen muss, dann ist klar, dass die Mieten steigen und die Leute es nicht mehr bezahlen können. Und da muss man eben einen Weg finden, wie man möglichst viel erreicht mit möglichst vorhandenen Mitteln, die man eben zur Verfügung hat. Und das, dieses auszubalancieren, ist auch so eine Sache unseres Ziels.
Ja, grundsätzlich wünschen wir uns in Darmstadt auch mehr Grün, also nicht im Parlament, sondern insgesamt in der Stadt. Also es fehlen noch mehr Grünflächen, Grünanlagen, Sportmöglichkeiten auch. Also sowas wie der Friedensplatz darf unserer Meinung nach nicht passieren. Wir wollen mehr Fassadenbegrünung auch. Wir wollen das Verbot von Schottergärten tatsächlich. Und ja, was uns auch immer noch ärgert, ist, dass so leichtfertig viel alter Baumbestand gefällt wird, weil er vermeintlich im Weg steht oder sowas. Da haben wir auch den Antrag eingebracht, dass die Bäume umgepflanzt werden. Und wir finden eigentlich auch, dass man zum Beispiel jetzt bei der Neuplanung der Niederramstädter Straße, hätte man die Straße auch so planen können, dass kein Baum gefällt werden muss. Ja, also man muss es auch immer abwägen, ob das jetzt wirklich so wichtig ist, dass die Straße gerade durchgeht oder ob man nicht lieber die schönen alten Bäume stehen lässt. Das wird zu wenig gemacht in Darmstadt und das wollen wir ändern.
Ja, ich bin da auch immer persönlich so ein bisschen zwiegespalten. Also gibt es jetzt gerade aktuell das heiße Thema, wo auch die Fridays for Future-Bewegung Darmstadt schwer dagegen ist. Da geht es um diese neue Straße, um das Ludwigshöfviertel anzubinden. Wie steht ihr dazu jetzt, zu diesem konkreten Fall? Ich meine, dass ein Wohngebiet irgendwie erschlossen werden muss, ist eigentlich selbstverständlich. Also es geht eben um diesen Spagat zwischen neuer Wohnbebauung und eben auch Bäumen, ja?
Also ist ein gutes Beispiel, das haben wir schon mehrmals diskutiert und das ist eines der Themen, wo wir nicht auf einen Nenner kommen, wo wir auch getrennt abstimmen werden. Also wir haben Befürworter, die das richtig finden, dass die Straße auch gebaut wird und ich persönlich würde es ablehnen. Ich lehne auch den Bau der Straßenbahn runter an die Heidelberger Straße ab, weil ich sage, das ist so ein kurzes Stück, das lohnt sich nicht. Ich möchte lieber in große Lösungen in den Ostkreis investieren. Da würde man wirklich einen Gewinn für die Stadt schaffen auch, für die Pendler. Und immer nur diese kleinen Mini-Stückchen wie die Lichtwiesenbahn oder jetzt dieses kleine Stück, das halte ich nicht für effektiv.
Also bei unserer Zwiegespaltenheit geht es eigentlich eher um die Straßenbahn, dass wir einige Befürworter haben, die die Straßenbahn eben durchaus als sinnig sehen, als eine neue Möglichkeit, eben in Zukunft flexibler auch Linien zu führen und alles. Die Planstraße, die im südlichen Bereich der Linken dann auf die die B3, dann die neue B3 geht, die wird eigentlich auch, glaube ich, von allen von uns mehr oder weniger abgelehnt. Also im Grunde ist der Ufbase interne Dissens eher, ob man die Cooperstraße quasi verbreitert, um daneben die Straßenbahn noch zu bauen, oder ob man eben sagt, okay, das, was vorhanden ist im Bereich der Cooperstraße, ist ausreichend. Aber die Planstraße, die dann im Westen anschließt und dann die B3 gehen soll, Karlsruher Straße heißt sie.
Genau.
Da sind wir, glaube ich, ziemlich geschlossen dagegen.
Genau. Und was man jetzt ja hier deutlich gesehen hat, was wir vorhin immer so schön theoretisch angesprochen haben mit keinem Fraktionszwang und was alles so gut klingen kann, hat man jetzt ja hier mal lebendig gesehen. Da haben wir unterschiedliche Meinungen. Das erleben wir auch gar nicht so als irgendwie einen tatsächlichen Dissens oder so, sondern das erleben wir als Bereiche und dass man unterschiedliche Positionen hat, dass man das aushalten kann, dass das einfach zu einer Gesellschaft dazugehört und dass man sich trotzdem respektieren kann. Du hast am Anfang, Florian, vorhin angesprochen, dass es zwei verhärtete Fronten gibt, die Autofahren Autofahrenden und die Radfahrenden oder sowas, da wünschen wir uns ein gesundes Mittelmaß und Verständnis von allen Seiten. Weißt du, ich fahre Fahrrad, ich fahre mit dem Auto, ich fahre mit der Straßenbahn, manchmal laufe ich sogar mit meiner eigenen Füße, gell? Also wir sind doch alle irgendwie auf allen Wegen unterwegs. Das ist doch irgendwie Quatsch, wenn wir uns dann da anbrüllen oder sonst irgendwas, sondern da muss man ein bisschen Verständnis und ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen, einfach ein bisschen aufeinander aufpassen und die unterschiedlichen Standpunkte dann auch erstmal so respektieren. Und das hat man jetzt hier gesehen. Und dann stimmt man halt einfach unterschiedlich ab und hat sich nachher trotzdem lieb. Warum dann nicht?
Ich habe mir so ein bisschen den Eindruck hier in der Stadt, dass auch manche Sachen werden den Leuten so einfach vorgesetzt. Ja, da wird dann eben, da gibt es eben keine große Bürgerbeteiligung oder was. Nehmen wir mal die Pop-up-Radwege. Ich persönlich finde es nicht schlecht in der Heidelberger Straße. Hängt vielleicht aber auch damit zusammen, dass ich nicht in der Rush-Hour da mit dem Auto langfahren muss. Finde es aber grundsätzlich gut, wenn schöne, breite Radwege da sind. Dann müsste man aber vielleicht im Gegenzug halt mal die Ampelschaltung ein bisschen ändern, dass eben dann, wenn du statt zwei Reihen Autos nur noch eine Reihe hast und dann kommen eben statt sechs Autos nur noch drei Autos bei der Ampel-Grünphase drüber, dass sich dann alles staut, ist klar.
Ja, nur ein kurzer Einspruch. Ich habe mir das tatsächlich mal, weil ich die Diskussion noch gesehen habe und viel Rad fahre, eben auch zur Rush-Hour im Auto angesehen und ich habe da keine Katastrophe festgestellt, wie manche das darstellen. Vielleicht habe ich Pech gehabt und bin am falschen Tag gefahren, aber das ist meine persönliche Wahrnehmung.
Das auch Röhrchen kann was dazu sagen, die wohnt nämlich an der Heidelberger.
Ja, also ich finde diese Radwege, das ist eine gute Idee im Endeffekt, aber es fehlt, wie das, glaube ich, Ufbase jetzt halt ja auch so sieht, dieses Gesamtding. Ne? Also man darf die Leute, wenn sie mit dem Auto dann in die Stadt müssen, müssen sie da auch irgendwie gut hinkommen und parken können und was weiß ich. Aber man muss gucken, dass die Leute von sich aus irgendwie vielleicht aufs Rad oder auf die Straßenbahn. Und ich glaube, Ufbase ist auch dafür, soweit ich das erinnere, dass zum Beispiel der öffentliche Nahverkehr vielleicht in der Innenstadt, vielleicht wie es in anderen europäischen Städten ja schon stattfindet, dass der vielleicht einfach umsonst ist, dass die Leute sagen, wir parken irgendwo. Ne? Also ich kenne Leute von Eberstadt, die sagen, also ich fahre lieber mit dem Auto und stelle mich ins Parkverbot, wenn ich mit meiner Familie in die Stadt will und bezahle dann 15 Euro, wenn ich mit der Straßenbahn fahre. Bezahle ich einfach viel mehr und also das ist irgendwie nicht so prickelnd und da wäre halt die Stadt auch irgendwie, das kann nicht von dem Versorger kommen, sondern oder von dem Betrieb, sondern da muss die Stadt halt auch mal irgendwie sagen, wir machen das jetzt und das wird anders gegenfinanziert und da setzt sich Ufbase halt auch für ein, dass da Konzepte gefunden werden und nicht dieses Klein-Klein und den Leuten das vor die Nase gesetzt wird. Ich laufe da immer lang, ich finde es jetzt auch nicht so dramatisch in der Rush-Hour. Die Leute haben es halt auch immer so eilig. Das ist kein Darmstadt-Problem, das ist so ein Zivilisationsproblem, dass jeder immer in Eile ist. Und dadurch entstehen, ich sehe die Leute so viel kreischen, die Radfahrer wie die Autofahrer, da ist so viel Aggression. Und da wäre ein Konzept, wo alle, wenn sie sagen, ich muss, weil ich in der Stadt was abholen muss, fahre ich mit dem Auto in die Stadt und dann kann ich da gut hin. Und die anderen sagen, das ist mir jetzt, ne? Also ich muss nicht, ich fahre mit der Bahn oder ich fahre mit dem Rad. Und Darmstadt ist auch eh so übersichtlich, dass man viel zu Fuß machen kann.
Ja, natürlich, weil da fällt mir direkt auch ein anderes Stichwort ein, was wir ja auch mit aufgenommen haben, wo wir auch dahinter stehen, ist natürlich die Digitalisierung. Das spiegelt sich ja nicht nur im Schulbereich wieder oder im Studium oder in der Bibliothek, sondern eben auch zum Beispiel bei intelligenter Verkehrsplanung. Da merkt man es nämlich auch. Da kann man entsprechend auch einen fließenderen Verkehr mit regeln. Das sind also auch Punkte, da wollen wir eine entsprechende Verbesserung haben. Dass wir uns natürlich trotzdem wünschen, dass die Leute ein bisschen ruhiger und geduldiger fahren, dass sie auf einem ganz anderen Blatt. Aber ein fließender Verkehr kann ja auch nicht schaden. Und da können wir mit Digitalisierung und entsprechender Verkehrssteuerung auf jeden Fall kommunal was bewegen.
Aber ist Darmstadt nicht irgendeine Modellstadt für irgendwelche Ampelschaltungen? Habe ich das nicht irgendwann mal gelesen? Und da habe ich mir gedacht, Mann, das muss aber, also wenn sich das andere Städte auch noch zum Vorbild nehmen, ich weiß nicht so genau. Ja, ich glaube, die Autofahrer haben oft das Gefühl, dass so alles auf sie einprasselt und relativ schnell. Also, dass sich unsere Welt verändern muss und dass sich auch unsere Stadt verändern muss. Dementsprechend, das ist, glaube ich, vielen schon klar. Aber ja, da wird eben dann die Umgehungsstraße wird abgelehnt und dann werden überall Parkplätze weggenommen und dann gibt es noch Radwege und dann steigert sich der Autofahrer, der es halt einfach so gewohnt ist. Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Ja? Wenn man es gewohnt ist, dass man schon immer mit dem dicken Auto, die ja jetzt immer noch dicker werden, quasi bis in die Innenstadt vors Geschäft fahren kann, dann ärgert man sich natürlich, wenn das irgendwann nicht mehr so ist. Vielleicht muss unsere Stadt auch einfach ein bisschen jünger werden und vielleicht ändert sich dadurch dann die Akzeptanz.
Der Schorsch hat neulich was Schönes gesagt. Er hat gesagt, je mehr Leute aufs Rad und auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen, umso entspannter wird es für die, die unbedingt Auto fahren müssen, dann auch vorwärts zu kommen.
Das stimmt, das stimmt.
Und bist du einer von den Militanten, die immer schimpfen, oder bist du kooperativ mit den anderen Verkehrsteilnehmenden?
Ich bin eigentlich kooperativ, weil ich tatsächlich mir, wenn ich hier durch die Stadt unterwegs bin, habe ich selten Eile. Da weiß ich, schneller als 30 im Schnitt wird es wahrscheinlich eh nicht. Ich schreie gerne mal im Auto rum, aber nicht auf die anderen, sondern meistens, wenn ich im Auto sitze, auf die Autofahrer, weil vor mir irgendwelche fahren, die dann wirklich ganz doof, also wo ich mich extrem aufrege, ja, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, wenn es schon nur noch eine Spur gibt in der Heidelberger und die Autos Press an Press stehen und du wartest, dass es grün wird und wenn dann halt jeder Vollidiot in jeder Ampelphase sein Handy rausholt, um seine WhatsAppen zu checken, ich meine, jeder, der Auto fährt, weiß, an der Ampel entscheidet eine Zehntelsekunde. Ja, und wenn du halt dann erstmal der Tante Gerda noch ein Smiley schicken musst, dann kommst vielleicht noch du drüber und vielleicht, wenn du Glück hast, noch der hinter dir. Aber ich bin dann halt der Dritte und ich krieg dann einen Riesenhals. Ja, und ich sehe das ja immer, wenn ich in den Rückspiegel bei den Leuten gucke, siehst du immer, wie der Blick nach unten geht, nach oben geht, nach unten geht, nach oben geht. Siehst du genau, die sind irgendwie mit dem Handy am Daddeln. Also,
das war übrigens nicht unser Verständnis von Digitalisierung. Ich wollte es nur noch mal klargestellt haben.
Genau. Jetzt sind wir schon durch all eure Themengebiete so ein bisschen gewandert. Ich gucke mal auf meinen schlauen Zettel. Zurück zur Bildung. Denn da muss tatsächlich ja was passieren, ist gerade jetzt, haben wir gerade schon angesprochen, ein Riesenthema, dass unsere Schulen marode sind. Es sind ja auch neue Neubauten geplant, das ist das eine. Das andere, was aber ja noch viel eklatanter ist, ist der Lehrermangel. Sozialpädagogische Betreuung hatten wir auch schon kurz angesprochen und natürlich auch die Materialversorgung, wo ihr, glaube ich, auch dafür plädiert, dass wir in unseren Zeiten eigentlich jedem Kind, so wie einem Schulbuch, wie einem Deutsch- oder Mathebuch, eigentlich ein Tablet zur Verfügung stellen müssten, oder?
Ja, nicht nur das, sondern auch, das muss groß genug sein. Also es bringt uns überhaupt nichts, wenn es so ein 10-Zoll-Gerät ist oder 12-Zoll-Gerät. Es muss mindestens mal 15, 17 Zoll haben, dass man einen vernünftigen Bildschirm hat und dass man dann alle Tools, die man da auch abrufen kann mit der Maus, für ein Kind ist das ja total wichtig, dann auch abrufen kann und nicht irgendwo rechts und links scrollen muss, um dann dahin zu kommen, wo man eigentlich hin möchte. Das ist mit das Wichtigste meiner Meinung nach, nicht das Wichtigste, das ist einer der wichtigen Punkte, die man da wirklich mal angehen muss, weil es ist alles schön und gut, wenn man für jeden ein so Endgerät hat, aber es muss auch wirklich funktionieren. Software wie auch die Größe des Bildschirms, ganz wichtig, gerade bei Kindern.
Ja, es ist ja auch, ich meine, jeder sitzt an einem anderen Ding. Ja, der eine hat den alten Laptop vom Vater, der nächste hat nur ein iPad, der dritte muss es übers Handy machen. Also finde ich für die Lehrer auch extrem schwierig. Wenn man ein Programm hätte, wie du sagst, da ist der Lehrer dann voll drin, endlich dann vielleicht mal irgendwann, nachdem er dann seine Geschäfts-E-Mail-Adresse bekommen hat und eben auch, dass für alle Kinder das Gerät gleich ist. Ja, dann sagt nämlich der Lehrer so, ihr drückt jetzt unten links auf den und den Button und dann ist es bei allen Kindern gleich und da gibt es nicht eine halbe Stunde Diskussion, bevor man mit irgendwas anfangen kann. So, es haben sich einige gemeldet, ich habe den Überblick verloren. Ich glaube, ja, der Timo als nächstes, oder? Nein?
Nee, erstmal die Kerstin und das Seb, die waren schneller wie ich. Ich habe bei dem Thema so viel zum Sagen, ich lasse erstmal die anderen vor. Dann sage ich das, was übrig geblieben ist.
Ja, wir finden halt einfach, dass die Stadt das ein bisschen verpennt hat, muss man schon sagen. Ja, also es gibt ja jetzt dieses neue Programm zur Digitalisierung an den Schulen. Das ist auf 5 Jahre angelegt und man hätte das problemlos anders strukturieren können. Das haben wir auch gefordert, dass es auf höchstens 1,5 Jahre umgelegt wird und das wäre kostenneutral gewesen. Also hätte die gleichen Kosten gehabt wie die Umsetzung in 5 Jahren und wäre halt aufgrund der Pandemie einfach notwendig gewesen. Und was mich halt immer so ärgert, ist, dass ich das Gefühl habe, der ganze Sommer wurde verschlafen und die einzige Idee, die gekommen ist, ist, dass die Kinder Masken aufsetzen sollen und die Fenster aufmachen. Und also das hat mich als Mutter sehr geärgert nach den Ferien.
Weil in der Bildung muss es jetzt schnell gehen, oder? Ich meine, die Frage ist,
absolut.
kann man da auf kommunaler Ebene überhaupt machen? Ja, das ist.
Naja, man muss halt an so einem Thema dranbleiben und immer wieder Druck machen. Ja, also es kann auch nicht sein, dass sich die Kommune immer wieder darauf zurückzieht, dass das Land zuständig ist und das Land ist dann sozusagen unerreichbar und letztendlich passiert nichts. Also wir tun auch die Lehrer leid, die kriegen ja auch keine Ausstattung von ihrem Arbeitgeber, also keine IT-Ausstattung. Das finde ich auch sehr traurig. Es gibt natürlich auch positive Beispiele. Heute war ja im Echo die Gutenberg-Schule, die das selbst auf die Reihe gestellt hat, mithilfe der Dotter-Stiftung die IT-Versorgung sicherzustellen. Aber das kann natürlich nicht an dem Know-how einzelner Lehrer oder Schulleiter hängen, wie gut die sich auskennen, wie gut dann die Schüler und Schülerinnen ausgestattet sind.
Ja, also ich wollte noch mal ein bisschen das Augenmerk darauf legen. Im Grunde ist so ein Computer ja kein Selbstzweck. Es ist irgendwie wie ein Mathebuch oder so. Das heißt, wenn eben jetzt die ganzen Kinder unterschiedliche Mathebücher haben, wie sollen dann da die quasi alle gleich gut lernen können? Und im Moment ist es so, und da ist es eben auch wirklich eine Frage der, ich sag mal, der finanziellen Möglichkeiten einer Familie. Je mehr Geld die haben, desto bessere Geräte haben die, desto besser können die damit umgehen. Und wir fangen jetzt gerade mal an, irgendwie seit einem halben Jahr da irgendwie Geräte bereitzustellen, aber auch nicht für alle, sondern nur für einen Teil. Das heißt, am Ende hat man immer noch die Unterscheidung in die, die quasi irgendwelche Geräte kriegen, wie kein Gedanke dahinter ist, dass man eben für alle die gleichen Bedingungen schafft und eben, dass die Lehrer auch dann ausreichend quasi, also A, auch Endgeräte kriegen, aber eben auch Schulungen, wie sie denn damit umgehen, wie sie dann auch tatsächlich inhaltlich eben mit diesen Geräten am Ende das machen, was, um was es nämlich eigentlich geht, nämlich ein pädagogisches Konzept zu haben, dass die Kinder hinterher was lernen.
Ja.
Und also das ist bisher in diesem Bereich gar nicht passiert.
Was mir immer so auffällt, ist, dass wir ja, es wird immer sehr viel Geld in dieser Stadt ausgegeben für so Prestige. Titel auch, ne? Also Digitalstadt Darmstadt, wo dann irgendwelche Projekte angeleiert werden, dass die Mülltonne piepst, wenn sie irgendwie dann voll ist oder irgendwas. Da wird immer sehr, sehr viel Geld für investiert. Das Geld geht meistens an irgendeine Werbeagentur oder an irgendwelche Menschen, die das dann halt launchen oder wie das so heißt. Und das Geld, was man da, anstatt das unter einem großen, prestigeträchtigen Namen irgendwie zu verbreiten, wäre das Geld viel angebrachter, dann tatsächlich vor Ort an den Schulen, in der Verkehrspolitik oder ne, auch so ne, Weltkulturerbe, da wird jetzt viel Geld ausgegeben, während alle anderen Kulturinstitute oder Kulturschaffenden am Stock gehen, ne, wo private Theater und so Sachen. Und das ist immer, wo ich sage, mit dem Digitalen, das ist genau so ein Ding. Und da ist Ufbase, glaube ich, immer ganz gut, dass sie diese Missstände oder dieses Prestige-Ding auch immer mal aufdecken und sagen, das kostet jetzt so und so viel Geld, das hätte man sinnvoller nehmen können, auf den Titel verzichten. Die können wir ja dann immer noch kriegen, wenn wir mal gut sind in diesen Bereichen.
Ja. So, bevor ich den Timo dran nehme, Prost, meine Lieben. Ich weiß ja,
ich mach mal Licht, dass ihr mich besser seht.
Das Ufbase auf den dem gepflegten und maßvollen Alkoholkonsum nicht unabgeneigt ist.
Ja? Cheers.
Ja, das sind, die Künstler im Lockdown. Ne? Wir müssen heute nichts mehr schaffen, Aurora, wir dürfen einzischen.
Ich habe nachher noch Stream, Darling. Ich schaffe noch, aber da habe ich mir auf die
Abbezogen. Ja, und damit haben wir ja schon fast den Bogen zur Kultur geschlagen, aber der Timo wollte noch was sagen.
Ihr habt es mir jetzt nicht leicht gemacht beim Thema Bildung. Fangen wir an zum Saufen und dann kommt als nächstes die Kultur und mir rudert schnell nochmal zurück. Das ist jetzt eine Steinvorlage für mich. Ich muss es jetzt wieder raushauen und eine gute Überleitung machen. Gell?
Wir glauben ganz fest an dich.
Ich auch. Man wächst ja mit seinen Herausforderungen. Gell? Also ich wollte halt bei der Bildungspolitik quasi noch einen Punkt sagen, der aufpassen da wichtig ist, der zwar schon ein bisschen angesprochen, aber noch nicht so explizit gemacht ist. Den würde ich gerne explizit Politik machen. Also dass mir Computer und Programme und mehr SozialarbeiterInnen und sowas brauchen, das ist ja irgendwie klar. Aber die Frage ist, warum brauchen wir das eigentlich? Und da ist die Position von UFBASE ganz wichtig. Uns geht es um die Verhinderung sozialer Ungleichheiten. Also wir haben es vorhin schon angesprochen irgendwie, dass Kinder aus ArbeiterInnenfamilien, Kinder mit Migrationshintergrund etc. da strukturelle Benachteiligungen heute immer noch erleiden. Das ist eigentlich schon der größte Skandal an sich, dass sozusagen die Herkunft nach wie vor darüber entscheidet, ob du einen Bildungserfolg haben wirst oder nicht. Und da spielt der kostenfreie Computer eine Rolle. Da spielen gute Sozialarbeiterinnen eine Rolle. Eine andere Rolle spielt unserer Meinung nach auch ein kostenloses Mittagessen. Von uns gerne aus vegetarisch, sozial, nachhaltig. Also wir denken die Bildungspolitik als ein echtes, ernstzunehmendes Gesamtkonzept. Und das ist jetzt nicht einfach hier so ein Rumgebabbel, sondern das ist gut durchdacht, dass das rund ist und zusammenhängt. Und dann machen wir hier eine gute kommunale Bildung, in denen die Kinder gute Chancen haben, damit sie ein gutes Leben entwickeln können, unabhängig ihrer Herkunft. Und dann können die Eltern stolz sein, die Kinder können glücklich sein und dann geht es uns auch allen gut.
Und letztendlich auch der Stadt, ne? Wenn einfach gut gebildete Menschen hier unterwegs sind, innovativ und
das, ja. Also das ist vor allem, was Timo sagt, ist vor allem auch wichtig, weil wir leben hier in der Gesellschaft, in der Bildung eine immer zentrale Rolle spielt, wo Handarbeit und manuelle Tätigkeiten immer unwichtiger werden und wo es einfach wichtig ist, dass Leute diese Bildung haben, um sich dann eben auch auf die neuen Herausforderungen einstellen zu können. Und wenn wir heute die Kinder nicht ordentlich ausbilden mit Computern, mit Software und so weiter, dann sind das der Zukunft die Sozialfälle, um die wir uns kümmern müssen, weil die dann eben nicht mehr so einfach auf den neuesten Stand gebracht werden können. Wir müssen jetzt investieren, damit wir in der Zukunft besser dastehen.
Ja, diese Schere geht immer weiter auseinander. Das ist, ja, klar hatten wir ja vorhin schon, ne? Wer die Mittel hat, bei dem ist die Bildung kein Problem im Moment. Wer die Mittel eben nicht hat, da haben die Kinder dann leider weniger Chancen. Zwischendurch ein kleines Kompliment an den Timo, der so schön gendergerecht sprechen kann. Das habe ich ja selten gehört. Das ist ja der Wahnsinn.
Naja, auch vorleben, gell? Wir wollen ja nicht nur hier vorschreiben, sondern wir wollen natürlich auch vorleben.
Ich finde es grundsätzlich ja gut, muss ich sagen. Ich finde es nur ein bisschen schwierig. Also du hast vorhin, was hast du gesagt? Verkehrsteilnehmende, das finde ich ja gut, so diesen Überbegriff zu benutzen. Ich habe ein bisschen ein Problem mit diesem Sternchen, weil das einfach orthografisch, wenn du dann sagst, LehrerInnen, dann hast du weder das Wort Lehrer richtig ausgesprochen, noch das Wort Lehrerin, weil das spricht man halt zusammen und nicht mit so einem Sternchen, mit so einer Sternchenpause. Und ich würde mir dann immer wünschen, dass von allen Nachrichtensprechern und sonst wem, dann nehmt euch doch die halbe Sekunde und sagt doch einfach Lehrerinnen und Lehrer. Und dann klingt's wieder schön.
Gell, Auro? Ja, da mache ich jetzt den Gegenpunkt, weil ich mag das Sternchen nämlich total gerne. Weil Okay. Ob das jetzt irgendwie im ersten Moment blöd klingt oder nicht, das ist mir ehrlich gesagt wurscht. Ich habe da so eine Routine drin, das mitzusprechen. Und vor allem, weißt du, ich sehe das vor meinen Augen, wie auf einem Wort auf einmal so ein kleines, schönes, leuchtendes Sternchen obendran sitzt. Und ist das nicht schön? Brauchen wir nicht alle viel mehr leuchtende Sternchen in unserem Leben. Und jedes Mal, wenn ihr lieben ZuhörerInnen jetzt mich reden hört in dem Podcast, seht ihr schöne Sternchen leuchten. Und Florian, du wirst jetzt immer leuchtende Sternchen in deinem Leben haben. Die habe ich dir jetzt einfach mal so geschenkt. Ist das nicht schön?
Herrlich. Oder wir machen ein Trinkspiel draus. Jedes Mal ein Sterni.
Auch schön.
Also jedes Mal, wenn ich jetzt im Rest des Podcasts nicht gendergerecht spreche, muss ich einen Schluck Bier trinken, oder was? Dann wird das aber immer weniger mit dem gendergerechten Sprechen. Das sage ich euch. Aber die Aurora wollte noch was dazu sagen.
Ja, es ist, du sagst ja, das, es ist nicht richtig ausgesprochen, es ist schwierig auszusprechen. Jeder, der das Wort Theater aussprechen kann, kann auch LehrerInnen aussprechen. Ja, und dann hast du dieses Sternchen, was alles es ist. Und das haben wir ja bei UFBASE, gab es ja da so einen Fragebogen, auch von Vielbund, von dem queeren Verein. Und da haben wir lange drüber geredet, wo wir gesagt haben, wir befürworten auf jeden Fall die gendergerechte Sprache, aber sind nicht so, also das ist ein langsamer Prozess, sehe ich bei mir, also ich versuche es auch, aber es gelingt mir einfach auch nicht immer. Und dann darf man nicht gleich irgendwie so, sondern das muss man den Leuten zugestehen, dass das halt eine Gewöhnung ist. Aber es ist nicht so schwer, wie es immer dargestellt wird.
Schwer ist es vielleicht nicht, aber es ist eben orthografisch und du und ich, wir sind ja Menschen der Sprache, die viele der Sprache ausdrücken und so weiter. Und wenn du das Beispiel Theater anführst, das Wort Theater ist aber eben einfach so. Ja, es gibt aber.
Ja, und die anderen Worte sind halt auch so. Also das.
Es gibt aber kein Wort. Es gibt kein Wort, wo eben die männliche und die weibliche Form in einem Wort vereint werden können. Warum sagt man es nicht einfach einzeln? Mein Gott, die halbe Sekunde haben wir doch alle.
Ja, und wir sprechen nicht alle so schnell wie du und ich. Und dann kann man sich die Zeit nehmen, das zu trennen.
Und meine Sternchen sehen immer noch viel besser aus. Also ich muss es mal ganz klar sagen. Und da ist einfach Platz für alle. Da kann sich jeder, jede und alle und da einordnen, wie es wolle.
Also, weiß ich doch schon eine schöne Idee für eure nächste Kommunalwahl. Da könnt ihr das Märchen von, wie heißt das, Sterntaler. Ne? Da wird der Timo in einem schönen weißen Nachthemd und die
Gender-Sternchen.
Die Gender-Sternchen. Aber nicht so viele Beteiligte.
Fallen an die. Ja, die, ihr seid dann alle die Sternchen. Ihr fallt alle runter. Gell? Und jetzt kommen wir zur Kultur, die in unserer Stadt ja immer angeblich hochgehalten wird. Wir waren ja mal die Stadt der Künste. Hat mir eigentlich besser gefallen wie Digitalstadt Darmstadt. Vor allen Dingen, nachdem ich erfahren habe, dass wir ja nur Digitalstadt geworden sind, nicht etwa, weil es bei uns schon digital so gut läuft. Nein, sondern weil wir wohl angeblich ein großes Potenzial dafür hätten, mal ganz groß digital vorne mitzuspielen. Davon sehen wir alle noch nichts. Ich denke, euch geht's wie mir. Ihr hättet auch lieber gern, wenn ihr die Stadt der Künste, oder?
Ja, absolut.
Was ist am wichtigsten in der Kultur? Was denkt ihr? Ich meine, wir haben Kürzungen, Subventionskürzungen gehabt. Das Geld ist überall knapp. Wo sollte die Kohle hingehen? Was denkt ihr?
Naja, wir sind natürlich sehr verbunden mit der freien Kulturszene. Ja, also da würden wir gerne den Etat deutlich anheben und wir würden das gerne durch so eine Solidarumlage praktisch über die Staatstheater-Tickets machen, dass jeder Staatstheaterbesucher, was weiß ich, 2 Euro mehr bezahlt fürs Ticket und das Geld geht direkt an die freie Kulturszene. Und wir wollen mehr Proberäume. Also die Hälfte von uns hat ja Bands irgendwie und kennt die verzweifelte Situation. Wie es ist.
Punkbands in dieser Stadt
wieder. Ja.
Auch Röhrchen, du hast natürlich was zur Kultur zu sagen.
Ja, auch da ist es ja so, dass in Darmstadt so einige Leuchtturmprojekte, ne, die der Stadt lieb und teuer sind, im wahrsten Sinne des Wortes, die werden gepampert, ja, also da wird auch auf kurzem Dienstwege werden da Zentralstationen, Staatstheater, Schlossgrabenfest ist zwar jetzt nicht von der Stadt, aber es gibt halt so ein paar Leuchtturmprojekte und da ist immer doch irgendwo nochmal Geld da und ja, also jetzt dieses Weltkulturerbe. Ich weiß von vielen Theaterleuten, die einfach gerade jetzt auch im Moment in dieser Krise einfach wirklich dastehen und keine Förderung bekommen oder was dann vom Land oder vom Staat kommt. Es kommt tröppelchenweise und da wäre die Stadt auch in der Verantwortung, um diese bunte Szene, diese freie Szene auch zu unterstützen. Und da dürfen die Leute nicht auf dem Amt sitzen und auch warten, dass die Leute kommen und sagen, bitte, bitte gebt uns Geld, sondern da muss die Stadt auch so ein bisschen von sich aus mal auf die Kunstschaffenden zugehen und sagen, wie sieht es denn gerade bei euch aus? Ja, ihr habt sonst geht es bei euch immer alles super. Ja, und dann müssten diese ganzen Anträge, also ich bin auch gerade wieder davon betroffen, dass ich irgendwie was nachweisen muss, dann kriegst du so einen Schrieb als Kunstschaffender und musst dich da durcharbeiten. Und ich habe mir das mal durchgelesen, was ich da alles nachweisen müsste. Da hätte ich eine Woche Arbeit. Da kannst du dann nicht mehr kreativ arbeiten, weil es um Geldbeschaffung geht. Und Künstler sollten da in dieser Form, das sollte vereinfacht werden. Einfach indem vielleicht die Menschen vom Amt auch einfach mal gucken, was wird da jetzt gebraucht und dann ja, ein paar Belege hin und dann.
Weil wir nicht so gerne Schreibtischarbeit machen, gell?
Wenn man jeder Kunstschaffende muss natürlich seinen wirtschaftlichen Bereich auch irgendwie im Griff haben und nachweisen. Wir machen ja auch die Steuer. Ja, also das geht ja dann auch irgendwie. Das ist ja kein Problem. Aber wenn dann solche Sachen sind, um künstlerisch arbeiten zu können, das so kompliziert zu machen, also ich habe da schon gar keinen Bock mehr. Also wo ich jetzt weiß, ich habe jetzt nochmal was, hatte da was beantragt, habe ich auch bekommen. Jetzt bin ich da in dieser Nachweispflicht und da weiß ich schon, in Zukunft werde ich da einfach von mir aus gar nicht mehr hingehen und sagen, könnte man damit irgendwas machen? Na, könnte man mich unterstützen? Ja, und ich glaube, das geht vielen so. Und da müsste von der Stadt mehr Initiative kommen, wie pflege ich meine Kunstschaffenden, die wir hier, wir haben Darmstadt, wir haben tolle, tolle Leute, wir haben tolle Bands, wir haben tolle Theatergruppen, Kindertheater, Erwachsenentheater, wir haben tolle Musikerinnen, es ist alles mit dabei und da kommt einfach so ein bisschen, das wird sich konzentriert auf diesen hehren Titel da, Mathildenhöhe, da kommen die Touristen auch, ob wir Weltkulturerbe sind oder nicht.
Und es ist in dieser Stadt einfach auch oft so, wenn es eigentlich gut läuft bei dir und jetzt läuft eben auf einmal überhaupt nicht mehr wegen dem verschissenen Corona. Das darf man hier bei UFBASE ja durchaus mal so sagen. Das stört die Stadt aber nicht. Ja, die sagen dann, naja, die haben die ganze Zeit kein Geld gebraucht. Dann fragen wir sie jetzt auch nicht, ob sie irgendwie Geld brauchen. Und dann musst du da wirklich schwer hinterhersteigen. Es müsste einfach viel mehr gesprochen werden mit den Kulturschaffenden. Und einerseits muss mehr Geld in die Hand genommen werden. Andererseits bin ich aber auch der Meinung, dass dann Leute, die dafür Geld bekommen, eventuell auch was bieten müssen dafür. Also es kann nicht sein, dass du einfach nur die Hand aufhältst, zum Beispiel eine freie Kindertheatergruppe, die einfach die Kohle aufhält, um irgendeine Produktion zu finanzieren oder überhaupt subventioniert zu werden. So, dann spiele ich aber dieses Kinderstück für die Kinder dieser Stadt nur dreimal im halben Jahr. Und sowas geht halt nicht. Also dann muss man eben sagen, okay, dann Leute, wir haben Osterferien, es gibt viele Kinder, die können nicht wegfahren, wir wollen ja sowieso, es gibt ja auch diese Teilhabekarte, die ja auch eventuell noch ausgebaut werden soll, dann macht halt mal was für eure Subvention, für eure Kohle. Ja, dann.
Ja, ich meine, du hast jetzt schon wichtige Punkte angesprochen, die auch UFBASE ganz wichtig sind. Das ist auch einfach erstmal allein das Verständnis von Kultur, was wir haben. Das muss man grundlegend sagen. Das geht ja, also klar, freie Szene, aber das geht ja noch viel weiter. Das ist auch eine Anerkennung, was Kultur ist. Also wir wollen zum Beispiel mehr Anerkennung auch für eine Graffiti-Szene. Da braucht man zum Beispiel auch entsprechende legale Möglichkeiten. Da haben wir ja in Darmstadt glücklicherweise schon ein paar, das dürfen gerne noch mehr werden. Wir freuen uns über viele subkulturelle Orte, die, glauben wir, tragen wirklich auch zu einem, ja, letztlich auch zu einer friedlichen Stadt bei. Das muss man einfach auch so sagen. Und unserer Wahrnehmung nach ist Kultur eben auch ein wichtiger Faktor gegen soziale Ungleichheit. Die Teilhabekarte, die du angesprochen hast, Teilhabe an Kulturprojekten, das muss viel, viel mehr werden. Angebote für Kinder, Theaterprojekte mit den Verbänden mit den Jugendverbänden, mit dem Jugendring und wie sie alle heißen, da kann man so viel machen, da kann so viel Kultur auch stattfinden. Das sind also Dinge, die sind uns grundlegend wichtig und das ist ein anderes Kulturverständnis und das hat auch eben was mit Teilhabe zu tun. Und da sehen wir ganz, ganz viel Potenzial und das muss man in Darmstadt einfach noch mehr und nachhaltiger fördern.
Ja, also ich sehe es bei uns zum Beispiel im Theater, wenn wir Kindertheater spielen. Ich weiß gar nicht, ob all die Berechtigten überhaupt wissen, dass sie so eine Teilhabekarte bekommen können. Also wir haben das wirklich nur ganz, ganz selten, dass wirklich mal Familien mit dieser Karte ankommen. Und zwar so wenige, dass uns die Arbeit, das dann einzureichen bei der Stadt, das ist uns viel zu viel Arbeit. Da sagen wir einfach, kommt, geht rein, guckt es euch an, es ist okay. Weil, ja, ich meine, Kultur hat ja auch wieder was mit Sprache zu tun, mit Pädagogik zu tun, mit Integration zu tun, das greift ja alles ineinander. Ja, wenn jemand, der vielleicht noch nicht so gut Deutsch spricht, aber irgendwie Kindertheater in Deutsch sieht oder sonst irgendwas, dann wird es ja auf allen Ebenen wird's ja besser im Zusammenleben.
Genau, ich wollte noch mal ganz kurz auf die Situation eingehen, dass manche Einrichtungen jetzt in der Pandemie keine städtischen Zuschüsse erhalten haben oder abrufen können. Ne? Also das ist ja wirklich so ein bisschen paradox, dass Kultureinrichtungen, die bislang erfolgreich waren und keine städtischen Zuschüsse benötigt haben, jetzt in der Not keine bekommen. Weil eigentlich hat ja die Bevölkerung oder die Menschen haben ja schon auch abgestimmt, dass ihnen diese Einrichtung gefällt und diese Kunst, die da passiert. Ja? Sonst hätte man ja vorher vielleicht auch schon mehr Zuschüsse benötigt. Und ich kann einfach nur hoffen, dass in Darmstadt die gesamte Infrastruktur an Kunst und Kultur, was wir haben, erhalten bleibt und dass da Lösungen gefunden werden. Und dann wollte ich noch dem Jochen zustimmen. Wir sind ja zum Beispiel dafür, dass der Osthang erhalten bleibt. Da finden ja großartige Projekte statt und dann soll das platt gemacht werden, damit man da das teure Weltkulturerbe, was überhaupt nichts für die Darmstädter Bevölkerung macht eigentlich, ja, dass das da hinkommt. Und das ist so unsinnig und das stört uns so, genau wie das Kunstdepot, wo jetzt die Darmstädter Kunstsammlung, die ja bestimmt ganz toll ist, für 15 Millionen Euro deponiert werden soll, statt dass man die Bilder einfach alle aushängt irgendwo, damit die Menschen auch was haben von der Kunst. Ja, weil was bringt uns das denn, wenn das irgendwo mit der richtigen Feuchtigkeit und so gelagert ist? Ja, also ich meine, man muss es ja sehen, sonst taugt ja die beste Kunst nichts. Und als letztes noch, wir wollen auch mehr Straßenkunst. Auch einfach, ja. Also Kunst in allen Formen auch gerne so niedrigschwellig wie möglich, weil auch einfach der Bildungscharakter von Kunst ganz großer ist.
Mir fehlt immer so ein bisschen die Kreativität. Es wird immer geguckt auf Außenwirkung und dieses Prestigedenken. Und wir haben, wie gesagt, wir haben eine ganz tolle Stadt mit ganz tollen Möglichkeiten. Und es wird immer für so ein TINF, wird es irgendwie, dass wir einen Titel haben, wird es rausgegeben. Und auch gerade diese Kunstsammlung, wir haben so viele städtische Einrichtungen, wo man Bilder aufhängen kann. Die Kunstschaffenden, die da gemalt oder gebildhauert haben, die haben das nicht gemacht, dass es die Stadt Darmstadt in irgendeinem Depot unterbringt, sondern dass man es wechselt, ja, sondern also dass man sieht, dass die Leute sich angucken und sich dadurch ja auch irgendwie als Teil der Menschwerdung dran erfreuen und sagen, ach, wie toll, und vielleicht inspiriert werden und so Sachen. Und da darf mehr Kreativität, und da ist Uffbase, glaube ich, einfach die richtige Truppe, die da auch Anregungen gibt. Und das ist super. Deswegen bin ich dabei auch.
Ja, was ich auch mal sagen wollte, ich meine, unsere Stadt besteht ja aus mehr als nur Hochkultur, aus Mathildenhöhe und Hochzeitsturm und Landesmuseum. Ja, also ganz, wir sind eine junge Stadt, wir haben viele Studierende, Timo.
Ja? Das war vorbildlich. Ich bin ganz stolz auf dich.
Wir haben viele Studierende und Studierendinnen. Das heißt, auch diese Subkultur, ja, die muss, glaube ich, viel mehr noch ins Auge gefasst werden, dass für die Jugend was da ist, dass sie sich beschäftigen kann und dass es keine asozialen, blöden Ausschreitungen gibt. Ich habe auch schon überlegt, irgendwie so einen Nachtbürgermeister, habe ich mal aus einer anderen Stadt gesehen. Ja, weil es gibt ja wieder die älteren Bürger, die sagen, naja, und was sich dann nachts da auf der Straße rumtreibt, da kann man sich überhaupt nicht mehr sicher sein und so weiter. Dass nachts es wild abgeht manchmal, jetzt leider schon länger nicht, das ist klar, aber da kann man auch mit umgehen. Also wenn man sich einfach drauf einlässt, auf diese Jugend und auf die Bedürfnisse der Jugend.
Ja, aber das Schöne ist doch eigentlich bei der ganzen Subkulturgeschichte, da machen die Leute selber auch Kulturveranstaltungen. Wenn man jetzt mal hier in Darmstadt an die Krone oder an die Oettinger Villa, oder da gibt es ja noch viele Orte, die wir da glücklicherweise ja auch haben. Da können Leute selber Konzerte veranstalten, Ausstellungen veranstalten, Theaterstücke, was auch immer da alles passiert. Und da gibt es auch wirklich gute Erfahrungen mit den Nachbarn, die dort sind. Also das ist ja jetzt nicht so, dass das immer gleich ein Problem bedeutet, sondern im Gegenteil. Das kann ja auch bedeuten, dass es generationsübergreifend wird und dass es einfach zusammen Spaß macht. Und auch da können alle Seiten ein bisschen mit Respekt miteinander umgehen. Und wenn dann halt die Leute nebendran kommen, die da wohnen und sagen, hier Leute, wir hätten jetzt 3 Uhr, könnt ihr eure Techno-Party langsam mal beenden? Na, da bietet man denen ein Bierchen an, dann trinkt man schnell zusammen und dann macht man es leise und dann gehen die nach Hause und schlafen und alle sind glücklich. Da ist doch kein Problem nicht. Also das ist doch auch wirklich ein Feld, wo alle miteinander eine schöne Sache machen können.
Also ich habe es mir überlegt, ich mache den Nacktbürgermeister. Kein Thema. Nee, ich denke, also das ist ja auch ein bisschen so lange vor meiner Zeit, aber auch ein bisschen dieser Gründungsmythos von Uffbase. Damals wollte ja der Metzger das nicht kommerzielle Saufen in der Innenstadt verbieten. Immer da, wo man quasi in einer Lokalität oder an einem Fest für bezahlt hat, da war Saufen okay, aber wenn man sich einfach beim Getränkemarkt oder am Kiosk ein Bier geholt hat, sollte man sich nicht mehr in die Stadt setzen. Also es ist ja schon ein ganz langer Prozess, den wir da quasi auch mit begleiten, wo wir auch gegen diese Verdrängung sind. Also die Leute sollen nicht einfach nur dem Kommerz wegen konsumieren, sondern sie sollen eben gerade in der Kultur eben das als kulturlebendiges Ding konsumieren und nicht eben um irgendwie Geld zu bewegen. Und das ist uns schon auch sehr wichtig.
Sehr schön. Ich habe jetzt keine Themen mehr. Vielleicht machen wir noch eine Schlussrunde, dass jeder nochmal vielleicht sagt, was ihm am wichtigsten ist bei dieser Wahl und worauf sich der Wähler freuen kann, wenn er sein Kreuzchen bei Uffbase macht. Übrigens die allereinfachste Möglichkeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist natürlich einfach sein Kreuzchen oben bei Uffbase zu machen. Dann bekommen alle Uffbase-Kandidaten die 71 Stimmen, erst alle die erste, dann die zweite und so weiter. Und man kann ja noch den einen oder anderen Kandidaten aus einer anderen Partei, wenn man den vielleicht persönlich kennt oder denkt, dass der sicher was Gutes bewegen wird. Es ist ja ein Zusammenspiel, gerade in der Kommunalpolitik. Deshalb finde ich da das Kumulieren und Panaschieren sehr, sehr schön. Da kann man ja noch ein bisschen was auswählen. Ja, aber Uffbase ist, denke ich, auf jeden Fall eine gute Wahl. Und warum das so ist, sagen uns jetzt noch mal alle Protagonisten, angefangen mit der Dame auf Listenplatz 1. Kerstin, bitte.
Ich glaube, dass wir eine gute Lösung sind, weil wir sehr ehrlich und immer ansprechbar sind und weil wir die Themen ja direkt von den Menschen mitnehmen.
Dann fangen wir jetzt an, der Marco als nächstes vielleicht.
Wir nehmen erstmal jemand anders da. Ich muss Timo, noch überlegen.
Bist du bereit für deine letzten Worte?
Allzeit bereit. Das ist mit den letzten Worten immer so ein bisschen schwierig. Gell? Man kann es nur falsch machen. Aber ja. Ich meine, ich würde letztlich schon sagen, dass wir eine gute Politik machen werden. Wir haben soziale Ungleichheiten auf dem Schirm. Wir haben, glaube ich, die gesamte Stadt auf dem Schirm. Wir haben einfach auch eine entsprechende andere Debattenkultur. Uns geht es um die Sachthemen. Das ist, glaube ich, wirklich das Allerwichtigste. Wir wollen eine inklusive, schöne Gesellschaft. Wir wollen hier leben. Wir wollen mit allen anderen leben. Darum geht es uns. Und ich meine, das ist doch wirklich ein Grund genug, um Uffbase zu wählen, weil wir einfach eine gute Stadt für alle wollen.
Yes. Aurora.
Ja, Uffbase hat schon im Namen. Uffbase kann man einfach wunderbar wählen, weil mir Uffbase und den ganzen Menschen, die in der Verantwortung sind in der Stadtpolitik, auf die Finger schauen und uns einbringen, damit diese Stadt einfach so liebenswert und lebenswert bleibt, wie sie ist und einfach noch schöner wird und da alle schön miteinander leben können, egal aus welchem Alter, welcher Hintergrund, egal wie.
So.
Ich bin jetzt wieder soweit.
Marco hat sich gesammelt.
Und ja, ich mache es auch ganz kurz. Wir haben ja so ein schönes Liedchen kreiert. Ne? Uffbase, Uffmucke, Gradstein und der Ducke. Und das ist so mein Motto.
Das ist immer noch ein wunderschönes Motto. Ja, dann haben wir den Carsten, bitteschön.
Ja, ich bin ja jetzt noch nicht so lange bei Uffbase direkt dabei, auch wenn ich die Wählervereinigung schon lange verfolge. Aber ich habe vorher und auch jetzt, wo ich aktiv dabei mitwirke, einfach festgestellt, Uffbase setzt sich tatsächlich gerade für die Leute ein, die Menschen ein, die in Darmstadt was brauchen, Hilfe brauchen. Und deswegen ist es für mich einfach ganz wichtig, Uffbase zu unterstützen, soweit ich das irgendwie kann.
Sebastian, der Mann am Bollerofen, was sind deine letzten wählerwirksamen Worte?
Also ich denke, Darmstadt, das ist auf jeden Fall eine liebenswerte Stadt, deswegen wohnen wir alle ja hier und wir wollen eben, weil wir die Stadt lieben, eben auch dafür so sorgen, dass sie in Zukunft auch liebens- und vor allem lebenswert ist. Also, dass die Leute gerne hier wohnen und dabei ein angenehmes Umfeld haben und hier im Grunde alles an Infrastruktur, wozu auch Kultur und alles weitere so dazugehört, eben vorfinden und nicht irgendwie in einem anonymisierten, kalten Wohnkiste leben, sondern dass das eben ein Darmstadt für uns Darmstädter ist.
DarmstädterInnen. Dankeschön, Sebastian. Ein tolles Schlusswort. Und ich darf alle, die uns jetzt zuhören, einfach nur herzlich einladen, sich doch das Wahlprogramm von Uffbase vielleicht nochmal genauer anzugucken. Einfach auf uffbase-darmstadt.de. Da findet ihr das Wahlprogramm und ihr findet dort auch, denn wer hat schon Lust, seitenlange große Formulierungen zu lesen? Dort gibt es auch ein Wahlprogramm in einfacherer Sprache. Da kann man sich die Sachen ganz, ganz schnell angucken und schauen, was für einen am wichtigsten ist. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich dieses Gespräch mit Uffbase nicht geführt hätte, wenn ich nicht sowieso schon Sympathien für diese bunte und lustige Truppe hätte. Aber ich kann allen nur ans Herz legen, vielleicht zumindest die ein oder andere Stimme an Uffbase zu verschenken. Denn es ist ganz, ganz wichtig, dass wir so ein Regulativ haben hier von der Basis, richtige Darmstädter, und die es vielleicht verhindern können, dass die Koalition, die ja sicher wieder sich so zusammensetzen wird, wie wir das gewohnt sind, da gehe ich zumindest schwer von aus, dass die zumindest nicht alles einfach so durchregieren können, wie sie das vielleicht möchten. Genau, Ufbase, der Finger in der Wunde unserer Stadt. Sagen wir es doch mal so. Ne? Und deshalb haben wir diesem kleinen Podcast auch einen Arbeitstitel gegeben. Ich habe mir es doch irgendwo aufgeschrieben. Erdrutschsieg, Ufbase. Ganz genau. Ne? Positiv in die Zukunft schauen. Das war der erste Teil. Es wird noch einen zweiten Teil geben, moderiert von meiner großartigen Kollegin Aurora de Mehl, auch bekannt als Jochen Werner. Ebenfalls jetzt Aktivist und Listenkandidat bei Ufbase. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Wir sehen uns an der Wahlurne oder irgendwann in dieser Stadt beim Bierchen. Tschüss, ihr Lieben, macht's gut.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.
Und Schnitt.
Ufbase, Ufmucke, Nachstehen und eine Ducke.